Das erste Thema, was Jakobus dann anspricht, um jetzt zu veranschaulichen und anzuwenden, wie es ausschaut, ein ungeteiltes Leben zu leben, also nicht als ein Diebpsychos zu leben, ist der Bereich der alltäglichen Anfechtungen. Wie wir einleitend schon gesehen haben, waren die Leser, die Empfänger dieses Briefes, sehr vertraut mit den täglichen Anfechtungen. Es waren Menschen, die in der Verfolgung gelebt haben, die Angst um ihr eigenes Leben tagtäglich erfahren mussten, die tagtäglich dem Hohn und Spott der Nichtchristen ausgesetzt waren, die, weil sie sich eine ganz neue Lebensexistenz aufbauen mussten, auch der Armut und der Ausbeutung von Reichen ausgesetzt waren, aber auch in ihren zwischenmenschlichen Problemen, wo sie jetzt so ganz alleine dastanden, mit Zwietracht, mit Streit, Uneinigkeit, Konflikten in ihrer Umgebung, in ihrer Gemeinde zu ringen hatten. Es war ganz bestimmt kein leichtes Leben als Christ im ersten Jahrhundert oder auch als Judenchrist nicht. Und so spricht Jakobus jetzt diese Anfechtungen an und fordert die Gläubigen auf, diese Anfechtungen recht einzuordnen und recht zu beurteilen. Er sagt: Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Ich frage mich, ob Sie, die heute Morgen hier sitzen, mit Anfechtungen zu ringen haben. Vielleicht ist es die Krankheit eines Kindes, vielleicht der Unfall eines Ehepartners, vielleicht sind es sogar Eheprobleme, die wir durchmachen, vielleicht die Arbeitslosigkeit des Mannes, vielleicht das Mobbing am Arbeitsplatz oder in der Schule. Ich denke, wir könnten die Liste fortsetzen. Wir alle sind vertraut mit Anfechtungen. Wie beurteilen wir diese Anfechtungen? Stärken uns diese Anfechtungen oder schwächen uns diese Anfechtungen? Schwanken wir, zweifeln wir inmitten dieser Anfechtungen? Ich denke, wir können uns sehr gut identifizieren mit diesen Anfechtungen, die Jakobus hier anspricht. Und Jakobus, in dem, was jetzt folgt, hier im ersten Kapitel, zeigt uns vier Punkte, vier Bereiche an, die wir jetzt im Rahmen unserer Anfechtungen recht einordnen müssen, wo wir wirklich die Weisheit Gottes brauchen, um unsere Anfechtungen recht zu beurteilen und auszuwerten. Ja, diese vier Punkte sind notwendig, damit wir, auch wenn es zu unseren Anfechtungen kommt, nicht ein Leben mit einer doppelten Seele, mit einem doppelten Herz leben. Und so ist die erste Aufforderung hier in Verse 2 bis 4 zuerst einmal, dass Jakobus sagt: Beurteile deine Anfechtungen recht. Sie sind letztendlich Grund zur Freude, weil sie zum großen Ziel führen. Er sagt: Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk bis ans Ende, tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid. Oder wie Schlachter seid, damit ihr ganz seid und kein Mangel an euch sei. Wir sehen also hier, beurteilt Jakobus jetzt die Anfechtungen in dem großen Bild dessen, was das große Ziel ist, was Gott für den Gläubigen gesetzt hat, nämlich die Vollkommenheit, die Seligkeit zu erreichen. Ich frage Sie heute Morgen: Was wäre, wenn Gott tatsächlich die Anfechtungen in Ihrem Leben zulässt, um Sie vorzubereiten auf dieses Ziel der Vollkommenheit? Thomas in seinem Buch Der heilige Hafen der Ehe verfolgt der These, Die Ehe ist nicht da, um dich glücklich zu machen, sondern um dich heiliger zu machen. Und was wäre, wenn Gott dir deinen Arbeitsplatz nicht schenkt, damit du dir finanziell so manche Späße erlauben kannst, sondern um dich heiliger zu machen? Wenn Gott deine Gesundheit dir nicht schenkt, damit du Tag ein, Tag aus und am Wochenende schön einfach deinen Körper pflegen kannst und das Leben genießen kannst, sondern auch deine Gesundheit dir schenkt, um dich vorzubereiten auf die Ewigkeit, vorzubereiten auf das Vollkommensein, vorzubereiten, dass du seinem Ebenbild immer ähnlicher wirst. Was, wenn Gott tatsächlich die Anfechtungen, die Probleme, die Niederlagen, die Rückschläge meines Lebens gebrauchen will, um sein großes Ziel zu erreichen, nämlich, dass ich das Ebenbild Jesu Christi mehr und mehr widerspiegeln und Gott mehr und mehr entspreche in dem, wozu er mich geschaffen hat. Und das ist es, warum Gott Anfechtung in unser Leben bringt. Und das ist der Grund, warum jetzt Jakobus sagen kann, sie sind ein Grund zur Freude. Denn was gibt es Größeres, als dass Gott in meinem Leben am Wirken ist, um seinen Plan, den er für mein Leben hat, umzusetzen? Hier heißt es, und die Geduld, und wisset, Vers 3, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Unser Glaube muss bewährt werden. Dieses Wort bewähren ist ein Wort, was sonst kaum im Neuen Testament erscheint. Im Alten Testament wird es, um das hebräische Alte Testament zu übersetzen, ins Griechische, zweimal gebraucht. Zum einen in Sprüche 27, Vers 21, wo es heißt, ein Mann bewährt sich in seinem Ruf wie das Silber im Tiegel und das Gold im Ofen. Hier sehen wir also, diese Bewährung ist ein Wort, um das zu beschreiben, was geschieht, wenn Silber und Gold heiß erhitzt werden und all die Unreinigkeiten weggeläutert, weggebrannt, weggeätzt, könnte man schon fast sagen, werden, sodass nur noch das pure Silber und das pure Gold übrig bleibt. Und das ist genau das Bild, was wir hier vor uns haben. Dass wenn diese Anfechtungen in unser Leben kommen, wir wirklich herausgefordert werden, glaube ich das, was ich mit meinen Lippen bekenne? Ist meine Nachfolge Jesu nur ein Lippenbekenntnis oder ist es wirklich Realität? Es ist leicht zu sagen, dass ich Jesus nachfolgen will, dass ich Jesus angehöre, aber es ist gerade in den Zeiten der Anfechtungen, wenn die Probleme kommen, wo sich zeigt, ob unser Glaube ein echter Glaube ist. Im Lukas Kapitel 8, Vers 13, wir sind alle vertraut mit diesem Gleichnis des Seemanns, wo der Samen des Wortes Gottes ausgestreut wird und unter anderem auch auf felsigen Grund fällt. Und da erklärt Jesus hier in Lukas 8, Vers 13, die aber auf dem Fels sind, die Samen, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an, doch sie haben keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Und so ist es auch durch unsere Anfechtungen also, dass eventuell sich unser Glaube nur als ein Scheinglaube herausstellt. Dass sich herausstellt, dass wir nie wirklich diese Wiedergeburt, die Jakobus hier beschreibt, persönlich erlebt haben. Aber für diejenigen, die wirklich den echten Glauben haben, ist dies eine Zeit, wo unser Glaube mehr und mehr geläutert wird und all das, was vielleicht in unserem Leben noch vorhanden ist, wo wir doppelgleisig fahren, wo wir versuchen, auf zwei Hochzeiten zu tanzen, dass wir hier wirklich zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, ja, ich will Jesus ganz, voll und ganz nachfolgen. Und genau deshalb, wenn wir unsere Anfechtungen recht beurteilen, erkennen wir, sie sind ein Grund zur Freude. So verrückt, wie das auch klingen mag, auf den ersten Blick. Wir werden morgen dann noch in Jakobus Kapitel 5, Vers 7 bis 11 sehen, dass hier Hiob und die Propheten uns ein Vorbild sind. Vorbilder von Menschen, die in Geduld ausgeharrt haben. Und gerade wenn wir bei dem Leben Jeremias oder Hiobs ansetzen, sehen, dass nach all den Prüfungen, die Gott gebracht hat, sie am Ende sehr viel stärker in ihrem Glauben vor Gott standen, als bevor die Prüfungen und die Anfechtungen in ihr Leben gekommen sind. Somit also hier, dieses Leben in der Weisheit des ungeteilten Lebens, beurteile deine Anfechtungen recht. Aber Jakobus fordert uns auch auf, unseren Gott recht zu beurteilen. Beurteile deinen Gott recht. Zweitens ergibt letztendlich die Weisheit, die wirklich zum Ziel führt. Wir lesen weiter in Vers 5 bis 8. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemand schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Zweifler, ein Doppelkopf, ein Mensch mit zwei Seelen ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Vers 4 und Vers 5, wir haben hier einen Übergang mit dem Wort mangelt. Wir hatten am Ende von Vers 5 gesehen, dass letztendlich das Ziel unseres Lebens die Vollkommenheit ist, wo es uns an nichts mangeln wird. Und doch, das ist das Ziel, auf das wir hinarbeiten. Und so haben wir jetzt auf dem Weg dahin sicherlich so manchmal das Gefühl, dass es uns mangelt. Und so sagt Jakobus hier, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, wenn du damit ringst, wie soll ich jetzt mit dieser Anfechtung umgehen? Da sagt Jakobus, bitte deinen Gott, der nicht sagen wird, warum fragst du mich, sondern der frei mir die Weisheit geben wird, die mich jetzt, wo ich zwar das Ziel vor Augen habe, jetzt mittendrin in den Anfechtungen stehe, wo Gott mir dann die rechte Weisheit und die rechten Einblicke geben wird. Wenn wir mitten in den Anfechtungen und Herausforderungen des Lebens stehen, brauchen wir mehr als ein klares Ziel vor Augen. Ja, wir brauchen Einblicke und Weisheit für den gegenwärtigen Moment. Und ich frage mich hier, wenn es in der Ehe kriselt, wenn es Probleme am Arbeitsplatz gibt, wo wenden wir uns hin? Haben wir dann wirklich diesen Blick auf Gott und sagen, Gott, du wirst mir die Weisheit geben, die wirklich zählt? Oder rennen wir zum Psychiater? Rennen wir womöglich irgendwo zur Homöopathie und sagen, ja, wenn ich diese Tropfen nehme oder wenn ich die Akupunktur mache, dann bin ich relaxter und dann könnte ich vielleicht ganz anders mit meinem Nächsten umgehen. Wir werden bombardiert mit Weisheiten, mit Antworten. Oder renne ich zum Kühlschrank und fresse mich voll? Drehe ich den Fernseher auf und gebe mir die Dröhnung? Das sind alles Wege, das sind alles Weisheiten, die wir aufsuchen, um mit den Anfechtungen zu ringen. Oder sagen wir, Gott, du hast die Weisheit, die ich brauche inmitten dieser Probleme. Strecken wir uns aus nach diesen Worten der Liebe, nach den Worten der Gnade Gottes, der Güte Gottes, der Barmherzigkeit Gottes, der Allmacht Gottes, der Allwissendheit Gottes. Strecken wir uns danach auf und sagen, Gott, lass mich deinen souveränen Willen in meinem Leben sehen. Lass mich deine Hand sehen. Und hier wird sich zeigen, ob wir auf zwei Hochzeiten tanzen oder nicht. Und wir versuchen, die Antworten der Welt zu nehmen, um mit diesen Problemen zurechtzukommen. Oder ob wir sagen, Gott, du wirst mich nicht schelten, sondern du wirst mir frei die Weisheit geben, die ich jetzt in diesem Moment brauche. Somit also hier die Aufforderung, beurteile deine Anfechtungen recht, beurteile deinen Gott recht, aber auch drittens, beurteile deine irdischen Lebensumstände recht. Sie sind letztendlich angesichts des großen Ziels zu bewerten. Drittens, lesen wir jetzt hier in Verse 9 bis 12 weiter. Ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit. Denn, und jetzt scheint es hier eine Anspielung auf Jesaja 40, Vers 6 bis 8 zu sein, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen, der Reiche. Die Reichtümer. Die Sonne geht auf mit ihrer Hitze, Vers 11. Und das Gras verwelkt und die Blume fällt ab und ihre schöne Gestalt verdirbt. So wird auch der Reiche dahinwelken in dem, was er unternimmt. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Was wir in diesen Versen vorfinden, ist eine Aufforderung, unsere Lebensumstände recht zu beurteilen. In der Auslegung von Vers 9 bis 11 ist es schwierig zu wissen, wer sind diese Armen und die Reichen? Dass die Armen tatsächlich die Judenchristen sind, die hier in der Verfolgung Armut erleiden müssen, das ist offensichtlich, aber wer sind die Reichen? Sind die Reichen vielleicht diejenigen, die die verfolgten Christen hier ausnutzen und ausbeuten? Oder sind die Reichen auch Nachfolger Jesu Christi? Es gibt immer wieder Punkte, zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 2, wo auch ein Reicher hereinkommt in die Synagoge und wie gehe ich jetzt damit um? Wir sehen also, tatsächlich gibt es auch die Reichen in der Versammlung. Dann lesen wir von den reichen Handelsleuten, Kapitel 4, Vers 13, die Handel treiben, da gehen wir auch davon aus, dass sie reicher sind. Es kann also sein, dass tatsächlich hier sowohl die Armen in der Versammlung als auch die Reichen in der Versammlung in Kapitel 1 angesprochen werden. Ungefähr die Hälfte der Ausleger geht davon aus, dass die Reichen hier die Bösen sind. ist keine Befreiungstheologie, aber doch eine Anspielung darauf, was wir auch im Alten Testament sehen, dass die Reichen diejenigen sind, die Gott den Rücken zukehren und dass letztendlich die Armen diejenigen sind, die ganz den Weg mit Gott gehen. So wird zum Beispiel zumindest in den Psalmen oftmals beschrieben. Aber ich gehe heute Morgen einfach mal davon aus, dass sowohl die Armen als auch die Reichen hier die Gläubigen sind. Und so betrachten wir zuerst einmal, dass in dieser Beurteilung der irdischen Umstände Jakobus uns herausfordert und sagt, dass ungeteilten Herzen zu sein bedeuten wird, dass ich die irdischen Umstände, dass ich über die irdischen Umstände hinwegschaue und letztendlich mich ganz rühme und festhalte an dem ewigen Stand, den Gott mir zugesprochen hat. Es heißt hier, ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe, seiner hohen Position, seiner Erhöhung. Es ist nicht immer falsch, sich zu rühmen, sich etwas zu rühmen. Schon im Alten Testament lesen wir bei Jeremia, dass wir in Jeremia 9, Vers 23 aufgefordert werden, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und den Herrn kennt. In seiner Barmherzigkeit, in seinem Ausüben von Recht und Gerechtigkeit. Es ist also nicht falsch, sich etwas zu rühmen, sondern die Frage ist, wessen rühme ich mich? Wessen rühme ich mich? Und hier fordert Jakobus jetzt auf und sagt, rühme dich deiner Höhe, deiner Erhöhung. Dieses Wort, was er braucht hier, könnten wir auch übersetzen mit deiner hohen Würde, deiner Hoheit. Es ist das Wort, was Lukas beschreibt, um den Ort zu beschreiben, aus dem die Engel herabsteigen. Paulus dann im Epheser Kapitel 4, Vers 9 beschreibt diese Erhöhung, diese Hoheit, diese hohe Position als den Ort, zu dem Jesus zurückgekehrt und hingefahren ist in seiner Himmelfahrt. Die Hoheit hier ist also die himmlische Sphäre. Es ist dieser Ort, an dem Gott uns die Krone des Lebens verheißen hat, wo wir alle Ewigkeit verbringen werden. Jakobus fordert uns also hier auf und sagt, rühme dich dessen, dass du ein Bürger der neuen Himmel und Erde bist. Rühme dich dessen, dass du eines Tages, dass Jesus Christus dir einen Ort bereitet hat, zu dem du eines Tages hinfahren wirst, entrückt wirst und alle Ewigkeit an diesem hohen Ort verbringst. Wenn wir also mitten in unseren Anfechtungen und Rückschlägen und vielleicht so manchen Einbüßen stecken, die wir als Christen in diesem Leben haben, so sehe ich meine irdischen Umstände und sage, das, worauf es wirklich ankommt, die Verheißungen des ewigen Lebens, die gelten mir in Jesus Christus. Aber ungeteilten Herzens bedeutet dann auch zweitens, dass ich über die irdischen Umstände, die ich momentan durchmache, hinwegschaue und sage, dass ich Jesus Christus angehöre. Das ist letztendlich das, woran ich mich festhalte, das ist das, dessen ich mich rühme. Über die Reichen, diejenigen, die etwas haben, die etwas vorzuweisen haben, heißt es dann weiter in Vers 10, wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit. Jakobus beschreibt hier, wie auch der Schreiber des Buchs Prediger, dass alles hier auf Erden, alle Reichtümer, alles dessen ich mich rühmen könnte, an irdischen Eigentümern letztendlich verwelken werden, dahingehen werden. Somit ist eine klare Schlussfolgerung, dass wir uns nicht unseres Reichtums, unseres Besitztümer, unseres ganzen Klunkers dieses Lebens rühmen sollten, sondern, Jakobus sagt hier, zu denjenigen, die etwas vorzuweisen haben, rühmt euch der Niedrigkeit. Und diese Niedrigkeit können wir hier verstehen als die Niedrigkeit, wie die Welt sie sieht. Den Schmach, den die Welt sieht in Menschen, die sagen, ich will Jesus Christus nachfolgen. Aber genau das ist dessen, ich mich rühme. Die Schmach, den die verfolgten Christen durchmachen mussten, dieser Schmach wird vielleicht deutlich an dem Alexamenos Graffito. Ein Bild, was in dem Circus Maximus in Rom gefunden wurde, wo ein Kreuz gemalt wurde, an dem ein Esel hängt und davor sich ein Mensch verbeugt und diesen Esel am Kreuz anbetet. So hat die römische Welt die Christen beurteilt. Ihr seid absolute Tölpel. Wie könnt ihr nur diesen Jesus anbeten? Aber für diese Gläubigen haben sie in Jesus Christus und im Leben in Christus die kostbare Perle gefunden, für die sie bereit waren, alles andere aufzugeben. Wenn wir uns der Niedrigkeit, der Schmach rühmen und sagen, ich hänge mein ganzes Leben an Jesus, egal was die Welt darüber sagt, dann sind wir wie Mose, der die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens achtete. Weil wir hinsehen auf die Belohnung, Hebräer 11, Vers 26. Auch wenn diese Schmach und Erniedrigung so manches an extra Leid und extra Anfechtungen für uns in vielleicht im Familienleben oder am Arbeitsplatz oder in der Schule bedeutet, so sagen wir, ich rühme mich dessen, dass ich Jesus Christus angehöre. Es ist viel wichtiger als das Materielle, was die Welt sieht. Aber ungeteilten Herzens bedeutet nicht nur, dass ich mich meines ewigen Standes, den ich in der Ewigkeit habe, rühme, meiner Zugehörigkeit zu Christus rühme, sondern drittens auch ganz und gar mich der Fürsorge Gottes rühme. Dieser Abschnitt endet hier in Vers 12 mit der Aufforderung, selig ist der Mann, der die Anfechtungen erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. In Vers 3 war es der Glaube, der sich bewährt. Und jetzt hier in Vers 12 ist es der Mensch, der sich bewährt. Es wird also nicht nur unser Glaube geläutert und gereinigt wie Gold und Silber, sondern wir selbst, unser Herz, wer wir wirklich sind. Und genau dazu dienen die Anfechtungen in unserem Leben. Es heißt, die Krone des Lebens werden wir empfangen. Und wer sind diejenigen, die die Krone des Lebens empfangen? Es sind diejenigen, die Gott lieb haben. Wie Jesus Petrus gefragt hat, liebst du mich? Könnte ich heute Morgen jeden von Ihnen fragen, liebst du Gott? Liebst du Gott mehr als alles andere? Und dann könnte ich fragen, zeig's mir. Woran würde ich sich wirklich zeigen, dass ich Gott über alles andere liebe? Sind es nicht gerade die Anfechtungen in unserem Leben, wo wir sagen, Gott, ich liebe dich mehr als das Recht zu bestimmen, was in meinem Leben abläuft. Ich liebe dich mehr und es ist mir wichtiger, meine Beziehung zu dir ist mir wichtiger, als dass ich jetzt nicht diese Arbeitslosigkeit durchmachen muss. Ich liebe dich, Gott, mehr als die Tatsache, dass ich keine Kinder haben kann. Gott, ich liebe dich mehr als alles andere, wo die Menschen sonst meinen, dass sie darauf einen Anspruch haben. Es sind gerade in den Zeiten der Anfechtungen, wo sich wirklich bewährt, lieben wir Gott oder lieben wir Gott nicht? Wo wirklich unsere Liebe zu Gott herausgefordert wird. Sind wir ungeteilten Herzens, wenn es zu den Anfechtungen unseres Lebens kommt? Aber Jakobus, in dem rechten Umgang mit unseren Anfechtungen, fordert uns nicht nur auf, unsere Anfechtungen recht zu beurteilen, unseren Gott recht zu beurteilen, den irdischen Stand, die irdischen Umstände recht zu beurteilen, sondern letztens auch unseren Herzenszustand recht zu beurteilen. Er sagt, beurteile deinen Herzenszustand recht, denn er ist es, der letztendlich zur Sünde führt, aber durch Gottes Lebenserneuerung überwunden werden kann. Bisher haben wir nur die helle Seite gesehen. Wir haben dieses große Ziel gesehen und wie ich angesichts dieses Zieles die Umstände meines Lebens, die Anfechtung meines Lebens einordne. Aber jetzt kommt Jakobus hier auf die dunkle Seite des Lebens zu sprechen. Er sagt in Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Wir sehen also, in all den Anfechtungen kommt er jetzt hier auch auf die Versuchung zur Sünde zu sprechen. Und sehr wohl ist dieses Wort Anfechtung, was wir in Vers 2 gesehen haben und bis Vers 12, dieses selbe Wort kann auch auf Versuchung mit Versuchung übersetzt werden. So ist es, das, was wir im Vater unser beten, führe uns nicht in Versuchung. Wir beten hier nicht, führe uns nicht in Anfechtung, aber es ist dasselbe Wort. Ja? Es ist also eine andere Seite der Anfechtung und so will auch Gott unser Ringen mit der Sünde, mit sündigen Gewohnheiten, dass wir die überwinden, dass auch dadurch unser Leben gereinigt wird. Aber jetzt, wenn diese Versuchungen kommen, sollten wir nicht sagen, es ist von Gott. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen oder selbst versucht niemand. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine lieben Brüder. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab. Von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Wir wollen auf diesen Text nicht tiefer eingehen, denn wir werden heute Abend, wenn es zu den Versuchungen kommt, wie ich mit meiner Zunge umgehe, wie ich mit Worten umgehe, darauf werden wir heute Abend noch zu sprechen kommen und werden hier die dunkle Seite unseres Lebens beleuchten. Werden sehen, letztendlich, wenn ich im Clinch mit meinem Nächsten liege, dann ist es nicht nur, dass irgendwas an meinem Nächsten falsch ist, das ist eine Herzensangelegenheit. Ich selbst habe mich zu Gott deklariert. Ich selber spiele Gott teilweise in dem, wie ich meine Zunge, meine Worte gebrauche. Es ist Gott, der uns ein neues Leben gibt. Es ist Gott, der uns letztendlich Sieg über die Sünde schenkt. Es ist nicht Gott, den wir beschuldigen könnten, dass er derjenige ist, der uns sündigen lässt. Sondern wenn wir ganz ehrlich sind, und das werden wir heute Abend sein, dann kommt die Sünde aus unserem eigenen Herzen heraus. Die Frage ist also, beurteilen wir unsere, wenn wir in den Anfechtungen und Versuchungen stehen, beurteilen wir dann unsere Anfechtungen recht, unseren Gott recht, unsere irdischen Umstände recht und ja, auch unser eigenes Herz recht. In den noch verbleibenden Minuten kommen wir zu den abschließenden Versen, in denen Jakobus uns jetzt eine Art Überblick gibt über das, was uns noch in dem Rest dieses Buches begegnet. Jakobus ist nicht ein Schreiber, der hier diesen Brief schreibt, wo er ein Thema abhakt und zum nächsten Thema kommt, sondern es ist, dass er, wie auch in der Weisheitsliteratur, immer wieder auf ein Thema zurückkommt. Und so sehen wir jetzt hier diesen Überblick, wo er zuerst einmal unsere Zunge anspricht, wie wir mit unserem Nächsten umgehen in Worten, dann aber auch, wie wir als Täter, was wir tun und ob wir dem Gesetz entsprechend, dem Willen Gottes entsprechend auch handeln und überhaupt, ob wir ein Leben in der Heiligung leben. So, lasst uns kurz diesen Text gemeinsam lesen und nur kurz kommentieren als eine Vorbereitung auf das, was uns dann an diesem Wochenende noch weiter erwartet. Und wir können vielleicht diese abschließenden Verse von Kapitel 1 hier zusammenfassen in diesen drei folgenden Aufforderungen. Zuerst einmal, höre auf das Wort, bevor du etwas sagst. Vers 19, ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Höre auf das Wort, bevor du etwas sagst. Höre zuerst einmal zu deinem Gegenüber, was er wirklich will, bevor du selbst deine Schlussfolgerungen ziehst. Jakobus kommt hier auf das Thema Zorn zu sprechen, was er dann noch sehr viel ausführlicher in Kapitel 3 und 4 ansprechen wird. Und er zeigt hier auf, dass es einen Zorn, der nicht immer eine Sünde ist, und doch einen Zorn gibt, der, wie Vers 20 dann sagt, nicht das bewirkt, was Gott recht ist. Er zeigt auf, dass wenn wir unserem Zorn freien Lauf lassen, letztendlich nicht die Heiligung, nicht die Veränderung stattfindet, das Ziel erreicht wird, was Gott in unserem Leben erreichen wird. Wie wir heute Abend noch sehen werden, ist Zorn ein Zeichen der Selbstvergötterung und der Selbstzentriertheit und damit eine Sünde, die nicht das Ziel erreicht, was Gott für uns gesetzt hat, sondern Unsauberkeit und alle Art von Bosheit bewirkt. Aber dieser einfache Satz, höre auf das Wort, bevor du etwas sagst, bezieht sich jetzt hier nicht nur auf die Worte meines Gegenübers, dass ich lernen muss, erstmal richtig zuzuhören und auch auf mein eigenes Herz höre und sehe, wie letztendlich aus meinem eigenen Herzen heraus dieser Zorn kommt und nicht von der Person, die mir jetzt gerade gegenübersteht. Sondern es ist auch eine Aufforderung, höre auf das Evangelium. Vers 21, darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut. Ich lasse das Wort Gottes hereinsprechen, ich lasse das Wort Gottes sprechen in die Situation, in der ich gerade mich befinde. Und ich sage, Herr, bevor ich meinen Mund aufmache, will ich auf dein Wort hören, will ich ganz neu wieder das Evangelium durchdenken, will ich wieder deine Botschaft der Gnade und der Vergebung und der Geduld und der Barmherzigkeit durchdenken, auf dass ich mit derselben Barmherzigkeit, Geduld und Langmut und Demut, mit der du mir im Evangelium begegnest, auch ich meinem Gegenüber in den Worten, die ich gebrauche, begegne. Und das ist letztendlich die Regel, die Jakobus uns vorhält. Bevor du etwas tust, hör zu. Höre erst einmal auf das Evangelium. Höre auf die Lebenserneuerung und filtere die Tatsache, dass du ein Kind Gottes bist, auch in diese Situation herein und sag, wenn ich wirklich jetzt das, was ich als Lippenbekenntnis habe, nämlich, dass ich ein Nachfolger Jesu Christi bin, wenn ich das jetzt konsequent zu Ende denke, was bedeutet das für diesen Konflikt? Was bedeutet das für diese Versuchung, für diese Herausforderung? Höre auf das Wort, bevor du etwas sagst oder tust. Aber höre nicht nur, sondern zweitens, handle dann auch nach dem Wort, nachdem du darin etwas erblickt hast. Ein weiteres zentrales Thema, was wir heute und morgen noch anhand des Jakobusbriefes betrachten werden, ist, dass wir nicht nur Hörer des Wortes, des Evangeliums, sondern auch Täter sein sollten. Das Wort des Evangeliums muss jetzt auch klare Konsequenzen nach sich ziehen. Vers 22 bis 25. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sondern sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seinen Taten. Um also das Ziel der Vollkommenheit, das Ziel der Seligkeit, das Ziel, was Gott uns gesetzt hat, zu erreichen, reicht es nicht nur, das Evangelium zu hören, mit unserem Mund zu bekennen, sondern jetzt müssen auch die logischen Konsequenzen und Taten folgen. Handle, nachdem du etwas in Gottes Wort erblickt hast. Heute Morgen auf unserem Frühstücksbuffet gab es auch Philadelphia-Käse. Stellen wir uns jetzt vor, beim Frühstück habe ich mir diesen schönen Philadelphia-Käse auf mein Brot geschmiert. Und bin dann noch kurz ins Badezimmer gelaufen, habe mir die Zähne geputzt und habe dabei doch festgestellt, dass hier ein dicker Batzen Philadelphia-Käse am Mundwinkel klebt. Und ich sehe das und sage, Schwamm drüber, ist egal, ich gehe jetzt zu den Bibeltagen. Und ich würde hier den ganzen Tag mit diesem Philadelphia-Käse am Mundwinkel versuchen, meine Vorträge zu halten. Ich glaube, man könnte sich nicht darauf konzentrieren. So vergleicht Jakobus hier den Gläubigen. Wir schauen hinein in das Wort Gottes und wir sehen da einen ganzen Fetzen von Philadelphia-Käse kleben in unserem Gesicht und wir sagen, das ist okay. Gott versteht das schon, die anderen verstehen das schon, nobody is perfect. Sehen wir das Bild hier. Wir haben im Laufe des Vormittags jetzt gesehen, dass Gott durch sein Wort spricht und durch sein Wort neues Leben schafft. Und es ist jetzt diese neue Schöpfung, die wir in Christus geworden sind, dass Gott uns sein Wort gegeben hat, um uns aufzuzeigen, das, wozu Gott uns geschaffen hat, nämlich, dass wir in seinem Ebenbild sind, wie diese Ebenbildlichkeit Gottes aussieht. Er hat uns aufgezeigt im Evangelium, wie das Wesen Jesu Christi ausschaut, dem wir immer mehr konform, dem wir immer mehr gleichförmig werden sollen. Und so schaue ich hinein in das Spiegel des Wortes Gottes und ich sehe, ja, jemand, der neues Leben von Christus erhalten hat und jetzt berufen ist, vollkommen zu werden in der Christusähnlichkeit, der sieht so und so aus. Der hat diese Langmut und der hat diese Geduld und der benutzt seine Worte auf diese Art und Weise und vermeidet dieses Verhalten. Aber ich blicke hinein in das vollkommene Gesetz Gottes, in das vollkommene Wort Gottes, was mir aufzeigt, wie die Gottes-Ebenbildlichkeit, das Wesen Jesu Christi aussieht. Und ich sage, na, ist egal. Alle werden dafür schon Verständnis haben, dass ich nicht vollkommen sein kann. Nein, wir schauen hinein in Gottes Wort und wir sagen, mit Gottes Hilfe und seiner Weisheit, die er mir gegeben hat, und seiner Kraft des Evangeliums werde ich dieses Problem anpacken. Wir werden in den nächsten 20 Minuten, in der nächsten halben Stunde ein Buch vorstellen, wo ich nur sagen kann, kaufen Sie sich das Buch. Ja? Mit dem Titel Veränderung ist möglich. Ist das richtig? Ist Veränderung möglich? Ja, ein geniales Buch, wo uns aufgezeigt wird, was die Kraft des Evangeliums ist, in ganz praktischen Dingen genau zu dem passt, was Jakobus uns hier aufzeigt, wenn er sagt, handle nach dem Wort des Evangeliums, nachdem du darin etwas erblickt hast. Letztendlich folgt darauf diese dritte Aufforderung, gehorche dem Wort, wenn du entschieden bist, Gott zu dienen. Wenn jemand meint, Vers 26, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal zu besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt zu halten. Drei ganz praktische Bezüge, ganz praktische Bereiche in meinem Leben, wo sich das ungeteilte Leben zeigen wird. Ich sage, ich gehorche dem Wort, ich sage, ich diene Gott, dann soll sich das zeigen in dem, wie ich meine Zunge gebrauche, dann soll sich das zeigen in dem, wie ich mit den Notbedürftigen umgehe, mit den Problemen und den Nöten meines Nächsten. Es wird sich aber auch zeigen in Bezug auf die Heiligung, nämlich dass ich mich unbefleckt halte von der Welt. Dies sind, wie gesagt, drei Themen, die wir im Laufe dieses Wochenendes noch weiter betrachten werden. Von daher muss ich da jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Das Evangelium, sehen wir heute Morgen, ist nicht nur etwas Theoretisches. Die Tatsache, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, dass der Heilige Geist in mein Leben hineingekommen ist und jetzt diese Gnade Gottes auf mein Leben angewandt hat, mir Glauben geschenkt hat, mir die Augen geöffnet hat für das große Ziel, was Gott für mich gesetzt hat, das hat klare Auswirkungen darauf, wie ich meinen Mund benutze, was ich mir anschaue im Fernsehen, anhöre im Radio. Es hat klare Auswirkungen darauf, wie ich mit den Nöten, die sich um mich herum präsentieren, umgehe. Die große Frage ist, werde ich in diesen Bereichen Doppelkopf spielen? Werde ich in diesen Bereichen sagen, ich kann sowohl sagen, ich gehöre Jesus Christus an, aber ich kann hier auch mein eigenes Ding drehen? Oder sage ich, nein, ich lasse mich ganz auf dieses Wort der Wahrheit, auf dieses Wort, durch das ich neues Leben erhalten habe, ein und lasse das jetzt als Weisheit mein Leben prägen. Ich wende mich zu Gott und sage, Gott, erneuere mein Leben, verändere mein Leben. Passe mein Leben mehr und mehr dem an, was sich mir in dem Evangelium präsentiert. Und so begleitet uns durch dieses Wochenende die Frage, spielen wir Doppelkopf in unserem christlichen Leben? Versuchen wir, auf zwei Hochzeiten zu tanzen? Strecken wir uns aus nach der Weisheit und den Antworten, die Gott uns in seinem Wort und im Evangelium gegeben hat? Richten wir unser Leben ganz darauf aus, was Gott uns offenbart hat? Ich denke, ein jeder von uns, der heute Morgen hier sitzt, behauptet von sich selbst, ja, ich will Gott dienen mit meinem Leben. Möge der Herr das, was Jakobus uns hier aufzeigt, mehr und mehr dazu gebrauchen, dass dieser Gottesdienst ein echter Gottesdienst ist, der wahrhaftig dem entspricht, was Gott in seinem Evangelium uns offenbart hat. Wir wollen noch beten. Ja, himmlischer Vater, so wollen wir dich innigst bitten, dass du unsere Herzen aufdeckst. Herr, stärke uns und mögen wir uns ganz ausstrecken nach dir, nach dem Evangelium. Mögen wir nicht andere Weisheiten und andere Wege aufsuchen, um zur Vollkommenheit zu kommen, sondern Herr, mögen wir an diesem Wochenende eine ganz neue Entschlossenheit haben, zu sagen, ich muss mehr und mehr erfahren von dieser Erretterliebe Jesu Christi. Und diese Retterliebe muss mich bis hinein in dem, wie ich meinen Mund gebrauche, meine Zunge gebrauche, bis hinein in meine Beziehungen, bis hinein in dem, wie ich heilig in dieser Welt lebe, hineinsprechen und Anwendung finden. Und Herr, darum bitten wir dich. Du forderst nichts Magisches von uns, wenn du uns herausforderst, die Vollkommenheit anzustreben. Sondern Herr, du forderst uns auf, dass wir uns ausstrecken und sagen, Herr, sprich zu mir. Lass dein Wort mehr und mehr Realität werden in unserem Leben. Und das ist unser Gebet an diesem Morgen. Herr, erneuere und erwecke uns. Darum bitten wir in Jesu kostbaren Namen. Amen.